Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kid from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 132. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich.
GM Markus, wie geht's? Wie steht's?
GM, ich sag grüß dich, GD. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten alles tippitoppi. Ich hoffe bei dir auch. Du bist ja wieder zurück in Deutschland. Es wird langsam Frühling. Hast das Wetter von Madeira mitgebracht, oder?
Ja, ich habe es mitgebracht und starte hier direkt durch. Ja, mir geht's auch sehr gut. Freue mich, wie immer, über Bitcoin zu sprechen. Und ja, let's start, oder?
Let's start mit der Blockzeit. Hast du sie?
Yes, das ist die 834775.
Kann ich bestätigen. Und jetzt steht unter den Blöcken auch noch drunter, neuerdings, wer
den Block gefunden hat.
Den Block gefunden hat, ne?
Korrekt, ja.
Ist das neu?
Ja, ja, die verändern immer mal ihre Ansichten bei Mempool und Space. Und ja, es sind halt jetzt nicht direkt die Miner, die es gefunden haben, sondern die Mining Pools. Aber ja, ist schon immer interessant, auch das zu verfolgen.
Ja, coole Sache. Ja, und
aber
was? Ja.
Viel wichtiger sind nicht, also gerade mal so noch, 5.000 Blöcke, ein bisschen mehr als 5.000 Blöcke bis zum Halving. Also da wird es interessant auf jeden Fall. Es ist ja unser erstes Halving, was wir bewusst miterleben.
Genau, so sieht's aus. Und ich bin mal gespannt, was denn da so passiert. Ich weiß es nicht.
Das ist wie kann man vergleichen, wie im in der normalen Zeitrechnung, weißt du noch, wo wir 1999 auf das Jahr 2000 geswitcht sind. Ich glaube, solche Ausmaße hat das ein Stück weit, ja. Im Bitcoin-Space halt.
Na, irgendwo wird es wahrscheinlich ein Feuerwerk geben, oder?
Ja, bestimmt. Bestimmt, ja.
Naja. Und wir müssen natürlich gucken, ob die Kursentwicklung auch feuerwerksreif ist zu diesem Zeitpunkt. Aktuell befinden wir uns ja wieder am Bärenmarkt mit 67.122 US-Dollar.
Wie immer, die Korrekturen kommen. Die Korrekturen fühlen sich gut an, wie ich finde, weil die geben doch nochmal den einen oder anderen die Möglichkeit, der jetzt vielleicht durch das All-Time-High gecatcht wurde, nochmal ein bisschen nachzustecken. Aber wie gesagt, das beste Stacken ist sowieso, wenn der Kurs die ganze Zeit sinkt, weil man dann, wenn er steigt, schon drin ist. Ne? Also dementsprechend zuschlagen und keine Angst haben. Nie Angst haben. Angst ist kein guter Ratgeber, aber wie gesagt, ich finde immer, fallende Kurse mögen die Bitcoiner. Hast du ja letzte Woche auch schon gesagt. Und ja, wie ist sonst so dein Sentiment? Bist du, ja, was hat dich beschäftigt? Wurdest du jetzt schon mal von Familie und Freunden angequatscht? Du hast doch bei irgendwas jetzt auch geschrieben, dass du für irgendjemanden was einrichten solltest. Wie lief das?
Das ist noch nicht passiert aus Zeitgründen, aber ansonsten, ja, das hält sich alles in Grenzen und ich glaube, das wird auch nicht dazu kommen, dass da irgendwie sich was in positive Richtung verändert. Das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders, aber das hat bei mir im Umfeld wirklich niemand auf dem Schirm.
Okay. Ja, bei mir, ich musste jetzt mal wieder ran. Ich wurde angerufen, bin der Verantwortung auch nachgekommen, aber habe schon auch gemerkt, dass es für mich jetzt gar nicht so leicht ist mit meinen ganzen moralischen Vorstellungen, die ich zu Bitcoin habe und zur Selbstverwahrung, das immer on point hinzukriegen, so dass derjenige das auch selbst in Zukunft hinbekommt. Ich nehme da aktuell immer so ein bisschen das Setup mit der Phoenix Wallet, wobei da muss man vieles beachten und dann muss man wirklich eine 1-zu-1-Betreuung auch machen für Neulinge. Manchmal ist ja auch für kleinere Beträge dann auch die Blue Wallet nicht so verkehrt, dass man einfach ein Seed erstellt von 12 Wörtern, das alles einrichtet und dann da über verschiedene Anbieter auch erstmal sich die Satoshi draufschicken lässt. Da muss man aber wieder die UTXO-Größe beachten. Also es wird schon auch komplex für Anfänger. Und ja, das stelle ich für mich immer so ein bisschen fest. Auch gerade No KYC, das ist in meinen Gedanken natürlich ganz weit oben, aber aufgrund von Zeit und Verständnis, was man da alles auch lernen muss, ne, um selbst souverän das zu machen, das ist schwierig und ich schaffe das in Zukunft, glaube ich, nicht mehr, dass ich so diese 1:1-Betreuung hinbekomme. Also das schaffe ich ja wirklich nur bei Familienmitgliedern, ne?
Ja, aber kann es nicht sein, dass du da an deinem eigenen Wissen scheiterst? Weil sowas wie eine UTXO-Größe hat ja vor einem Jahr oder so auch noch keine Rolle gespielt beim Onboarding.
Genau, weil das ist halt, sind halt die Erfahrungen, die mich jetzt geprägt haben durch den 2-3-monatigen Hype um Ordinals und Inscription, wo die Gebühren massiv gestiegen sind, habe ich halt extrem Stress gehabt in meinem Umfeld, um das auszugleichen wieder. Das hat, der Verantwortung bin ich, glaube ich, ganz gut jetzt nachgekommen, aber ich habe halt verstanden, dass ich diese Verantwortung in Zukunft nicht haben möchte, sondern diese, die gerne abdrücken möchte. Und ja, das ist schon so, man muss den Leuten auch dann den eigenen Weg und die eigenen Fehler zugestehen, ne? Das ist so.
Das muss man wohl. Und dann sind wir halt schnell wieder bei der Frage, okay, wie nutzerfreundlich ist es denn? Und wir kommen dann, glaube ich, später nochmal dazu, zu diesem ganzen Thema. Ja, wir reden dann darüber, würde ich sagen.
Ja, genau, wir machen das heute rund. Für euch mal als kleiner Teaser, welches Hauptthema haben wir heute? Wir werden über eine ganz neue Funktion von Bitcoin sprechen und diese auswerten, die noch niemand gehört hat und hier erstmalig besprochen wird. Es wird um den Wahrscheinlichkeitsdiversifikationsmechanismus von Bitcoin gehen. Seid gespannt, bleibt dran und GM an alle Zuhörer an dieser Stelle. Wollte ich jede Woche eigentlich jetzt machen. Ja.
Na los, dann fang mal an, was dich hier beschäftigt hat. Bitcoin im Bundestag steht da.
Ja, im Bitcoin im Bundestag gab es ja vor einer Woche schon die Vorträge von Roman Rea und Christian Kläger, die ersten Einstiege für Abgeordnete und Mitarbeiter da gegeben haben, die wollten. Und jetzt gab es eine Fahrt, die von der Initiative Bitcoin im Bundestag organisiert wurde. Da konnten halt Bitcoiner im Bundestag sich umschauen, konnten mal ins Finanzministerium schauen, konnten mal so ein bisschen nachfragen vielleicht auch, wie steht es mit Bitcoin. Ging aber auch insgesamt um die politischen Prozesse, um die besser zu verstehen. War eine bunte Gruppe, war eine wilde Gruppe. Ich habe mich immer mal wieder 1, 2, 3, 4 Stunden dazugesellt. War nicht die ganze Zeit dabei. Ich fand es aber mega gut. Ich bin immer ein Freund des Miteinanders und des Austausches, egal mit wem. Bin da nicht so radikal wie manche Libertäre, die sagen, wie kann man nur zu den Parasiten gehen, weil Menschen sind Parasiten. Ja, ich habe immer meine Probleme, wenn man Menschen mit irgendwelchen Tieren oder sonstiges vergleicht. Da fehlt es mir an Reflexion.
Außer Beamte natürlich, oder?
Ja, natürlich. Ich selbst kann mich immer betiteln, wie ich möchte, aber anderweitig finde ich das immer ganz schön herabwürdigend und ja, von oben herab. Ist nicht meine Kommunikation, aber so unterschiedlich sind wir halt und auch der Bitcoin-Space. Das ist aber, glaube ich, in der Gruppe auch klar geworden. Fand ich spannend, fand ich interessant. Wir werden auch nochmal eine Münzgasse in Zukunft machen, wo ich nochmal so ein bisschen für uns auch eine Stellung beziehen will, weil da gab es ja immer so kritische Sachen auch, die passiert sind. Wer das hören möchte, kommt nächste Woche Mittwoch raus. Seid da auch gespannt. Genau. Und eine Sache, die will ich noch schnell sagen. Das ist nämlich eine Sache, die ich sehr spannend finde und die auch in unser Thema heute am Ende noch ein bisschen mit reinspielt. El Salvador Bukele hat verkündet, dass er über 5000 Bitcoin jetzt selbst verwahrt auf einer Wallet, die auf el salvadorianischem Staatsgebiet liegen. Das war immer eine der größten Kritiken der Bitcoiner, wo sie sagen, ja, ihr habt keine Bitcoin, wenn sie nicht in eurem Besitz sind, sozusagen, und ihr auch volle Verantwortung darüber habt. Und das stimmt auch. Hätten sie es bei Coinbase oder sonst wo gehabt, hätten da immer irgendwelche Außenkräfte drauf einwirken können. Jetzt ist dies nicht mehr der Fall. Und das könnte ein sehr, sehr großer Schachzug in der Geschichte von Staaten und Bitcoin gewesen sein. Hier habt ihr es gehört, es ist eine relativ neue Info und es zeigt einfach, egal ob Individuum, Firma oder Staat, alle gehen die gleichen Wege. Alle haben die gleichen Probleme, alle haben die gleichen Verantwortung und jeder muss sich dessen bewusst sein und die Leute sind sich dessen bewusst, zumindest mehr und mehr. Und das finde ich eine positive Entwicklung, ohne irgendwie urteilen zu wollen über Länder oder wer macht wie was. Aber jeder muss Verantwortung über seine Bitcoin vernehmen. Und das hat El Salvador jetzt getan mit diesem Schritt.
Das sind ja mal positive Nachrichten, oder? Also es scheinen sich ja immer die Geister, was so in El Salvador passiert. Kann man ja erstmal jetzt unter dem in der Sparte positiv abheften.
Ich finde, jede Person, egal ob in Firma oder in Land, jeder, der Verantwortung über seine Finanzen übernimmt, über seine Verantwortung auch, was vielleicht dann die Bevölkerung angeht, finde ich positiv, wenn sie sich nicht abhängig machen, so wie sich zum Beispiel BlackRock von Coinbase abhängig macht. Ja, darf man auch nicht unterschätzen. Die wissen noch gar nicht, welche Risiken die da eingehen. Werden sie aber noch lernen, bin ich mir sicher. Genau. Ja, du hast auch noch ein bisschen was hier.
Ja, mir sind so zwei Gedanken in den Kopf gekommen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Die Frage kannst du mir wahrscheinlich beantworten. Ich habe mir jetzt mal so überlegt, okay, es gibt ganz viele Konferenzen in Europa, aber auch über den Kontinent hinaus. Viele Bitcoiner versuchen so viele wie möglich dieser Veranstaltung zu besuchen. Und dann dachte ich mir, okay, wer kann das denn? Kann das wirklich jeder nach Prag reisen, dann wieder nach Innsbruck, dann geht's nach Madeira, zwischendurch geht's nach Riga, glaube ich. Dann geht's vielleicht auch noch nach Miami und das macht man alles mal so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, also jemand, der vielleicht vom Mindestlohn lebt oder jemand, der einfacher Angestellter ist, Sekretärin oder so, für dem ist das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, sind Bitcoiner Besserverdiener im Schnitt? Oder täuscht da mein Eindruck?
Du, grundsätzlich würde ich das total hinterfragen, deine Ansicht gerade, weil ich glaube, es geht halt auch darum, also nicht jeder ist sofort auch bereit für Bitcoin, weil man muss natürlich auch Sparvermögen haben in einer gewissen Art und Weise. Man muss schon mal gucken, dass man irgendwie produktiv ist und versucht hat, einen Job zu finden und sich selbst auch auf, sage ich mal, einen Weg zu begeben, wo man auch jeden Monat ein bisschen absparen kann und dann, also weil es ist nicht sofort Bitcoin das erste Problem mit Geld, sondern manchmal ist es auch, dass man in Arbeit kommt oder dass man produktiv wird, dass man Sachen lernt, dass man versucht irgendwie seinen Wert in der Gesellschaft herauszufinden. Das ist nochmal ein anderes Themenspektrum, aber Beispiel Fußball, ne? Also ich kenne ganz, ganz, ganz viele Leute, die reisen durch ganz Europa und die Welt und zahlen abartige Preise für Fußballtickets und die sind keine Gutverdiener, sondern die kommen aus der Mittelschicht oder vielleicht noch untere Mittelschicht und die geben ihr Geld für Alkoholkonsum, Zigaretten und ich reise für meinen Verein ans Ende der Welt, um dort dann noch Ticketpreise zu bezahlen, die von gut und böse, also da muss man sich mal fragen, für 90 Minuten oder im Super Bowl, da haben Leute teilweise jetzt $10.000 bezahlt oder sowas. Bei Bayern München Spielen kennst du das auch, Champions League Spiele, da wird das halbe Familienerbe verschleudert, um da dabei zu sein. Und da muss ich sagen, bei Bitcoin erlebe ich sogar eher, die Konferenzen sind schwierig, werden schwierig voll. Die Ticketpreise in Prag sind zum Beispiel für Einheimische bei 9 Euro gewesen letztes Jahr. Ich kenne viele Bitcoiner, die gehen eben nicht auf die Konferenzen, weil sie sagen, ich kann mir das Wissen im Internet aneignen. Ich spare lieber einen Satz. Also ich kenne da wirklich ganz viele. Ich glaube, das sind eher nur die oder sehr, sehr viele, so wie ich, die, sag ich mal, einen Podcast haben, weil sie darüber berichten wollen, andere mitnehmen wollen und insgesamt schon auch ihr Leben drauf, ihr Urlaub nehmen und die Kosten einfach, sag ich mal, in Kauf nehmen, weil sie die Community kennenlernen wollen, weil sie auch jemand oder ich, mir geht das so, ich lerne mehr, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, als wenn ich jetzt nur die Informationen aus dem Internet habe. Und dementsprechend ich verstehe deinen Gesichtspunkt, aber ich würde das so nicht unterschreiben.
Okay, weil nämlich im selben Gedankengang habe ich so überlegt, okay, kennst du jemanden aus dem Bitcoin-Space? Wahrscheinlich kenne ich zu wenige, du kennst mit Sicherheit viel mehr, aber kennst du jemanden, wo du weißt, der hat es echt schwer?
Ja, kenne ich. Und zwar kenne ich ganz viele, die 2021 in Bitcoin Space gekommen sind und beim absoluten All-Time-High. Und vielleicht ging das ein Stück weit dir auch so mit unserem Podcast, die erstmal 2 Jahre nur schlechte Nachrichten über Bitcoin gelesen haben. Nur Abstieg, der Preis ging nach unten, Bitcoin ist tot. Obwohl man andere Informationen hatte, hat die Realität im Fiat-System immer einen anderen Ausdruck gegeben und die haben 2 Jahre lang extrem, sage ich mal, sparsam gelebt und haben nicht viel gemacht, haben ihr Auto verkauft, haben immer mehr sag ich mal, ihr Lebensstandard runtergefahren, um mehr Bitcoin zu akkumulieren und immer dieses Thema gut und schlecht, das weiß ich nicht. Langfristig gebe ich dir aber recht, langfristig kenne ich wenige, die sich nur auf Bitcoin fokussiert haben, denen es schlecht geht. Kurzfristig kenne ich sehr, sehr viele, die psychologische, und da nehme ich mich auch mit rein. Also der Bärenmarkt ging auch am Anfang, wo ich mich noch nicht auskannte, auch nicht spurlos an mir vorbei. Also das sind schon auch viele harte Erfahrungen, die man macht bei Bitcoin.
Aber dich zähle ich jetzt mal trotzdem nicht dazu, auch wenn du vielleicht ein, zwei Mark in Sand gesetzt hast.
Nein, aber es geht gar nicht um Mark in Sand gesetzt, sondern die Veränderungen, die sich bei mir privat vollzogen haben,
Ja,
die
das
Änderungen.
ja. Ja.
Also da war viel, viel Proof of Work drin, kann ich dir sagen. Da auch stark zu sein und seine Meinung zu vertreten und so und belächelt zu werden und all diese Dinge. Also egal, wie lange jemand bei Bitcoin dabei ist, ich glaube, da kann jeder eine Geschichte erzählen, wie hart es ist, im Bitcoin zu sein. Und dementsprechend langfristig zahlt sich das aber aus. Das sind dann halt das langfristige Sparvehikel Bitcoin gibt dir in Zukunft die Zeit zurück, die du geleistet hast, um dich zu informieren.
Okay, gut. Nee, die Frage kam mir in Sinn. Ich denke, die ist ganz gut beantwortet worden. Wenn ihr noch irgendwie Gedanken dazu habt, ich denke, es ist eine ganz gute Frage, die man auch mal weitergeben kann. Könnt ihr euch gern melden. Und ansonsten ist mir noch was in Sinn gekommen. Du hast gerade das Thema Fußball angeschnitten. Das muss natürlich noch mal mit rein, weil mich das so dermaßen geärgert hat heute, als ich das gelesen habe. Und ich bin dann zu diesem Schluss gekommen. Und da beziehe ich uns auch mit ein. Ich hoffe, wenn wir irgendwie in 10, 20 oder 30 Jahren so auf das Heute zurückblicken, was wir so gemacht haben und was wir gesagt haben, dass da einiges Gutes dabei ist. Aber ich glaube, es ist auch, ich hoffe, dass wir auch einige Sachen haben, wo wir sagen, ey, was sind wir für Idioten gewesen? Weil ich sag dir auch, warum das neue Trikot von der Fußballnationalmannschaft für die EM in diesem Jahr ist rausgekommen. Und das Heimtrikot ist ja klassisch schwarz und weiß. Und das Auswärtstrikot, ich finde es nicht schlecht, ist so rosa und lila. Und unter diese Veröffentlichung bei Instagram war es, glaube ich, vom DFB, hat jemand drunter geschrieben, ah, ich würde ja gern das Trikot für mich und meine beiden Jungs kaufen, aber da muss ich ja mehr als 450 € dafür bezahlen, weil diese Originalversion kostet pro Stück 150 €. Und da schreibt halt, weiß ich nicht, wer es vom DFB da aus der Social Media Abteilung gewesen ist, der schrieb drunter, naja, dann kauft doch die Version für 100 €. Da habe ich mich so drüber geärgert. Und deswegen habe ich gedacht, ey, ich hoffe, der erinnert sich vielleicht in 10 Jahren und daran und denkt sich, ey, was bin ich für ein Arschloch
Ja,
gewesen?
hoffentlich setzt die Selbstreflexion irgendwann ein, ja.
Selbstreflexion und obendrein dafür, dass das wahrscheinlich von armen Leuten in Bangladesch gefertigt wurde, also da ist absolut jede Relation verloren gegangen, was die Preise für sowas betrifft. Aber okay, wer es bezahlt, der bezahlt es halt, ne?
Und ich würde dann aber halt auch sagen, ja Leute, dann gebt denen aber auch nicht mehr die Aufmerksamkeit. Die verdienen Geld mit eurer Aufmerksamkeit. Das ist mir echt ganz wichtig. Ich setz meine auf, also weißt du, wenn man weiß, dass die Aufmerksamkeit das Tool ist, mit dem aktuell, egal wo Geld verdient wird, dann muss man ein bisschen bewusster seine Aufmerksamkeit steuern Und dann geht man halt zu dem Verein zu Hause und unterstützt den und holt sich da ein Trikot, wo man das selbst machen lassen kann für 20 Euro und rennt halt nicht mehr diesen ganzen großen, fetten Teilen. Wie gesagt, UEFA korrupt, DFB korrupt, FIFA korrupt, alles korrupt. Es ist einfach so. Es ist so. Punkt, fertig, aus. Sind meine Erkenntnisse, die kann ich auch wirklich gut untermauern mit Beispielen. Und dementsprechend, ich bin auch ein Fußballfan, aber ich unterstütze es einfach nicht mehr, weil es einfach auch massiv vom Geld und von Machtsachen korrumpiert ist mittlerweile.
Dem ist wohl so. Naja.
So, bist du bereit für den komplexesten Podcast, den wir jemals aufgenommen haben?
Für den komplexesten Folgentitel mit Wahrscheinlichkeitsdiversifikationsmechanismus.
Genau, ja. Was ist das Erste, was dir eingefallen ist, als du das Wort gelesen hast?
Naja, also erstmal musste ich die Gesamtheit dieses Wortes durchdringen, ja, und verarbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, Wahrscheinlichkeit, Abwägung und Diversifikation auch ungefähr so. Also ja, gucken, was könnte eintreten und dann sicherlich, welches Tool es dafür gibt, das du dir wahrscheinlich überlegt hast.
Genau, es gibt ein ganz gutes Tool und das haben wir auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig bemüht. Ich kann es ja auch gleich sagen, ne? Feb, der bei uns auch schon zu Gast war, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist irgendwie ein sinnloses Wort erfunden, um hier Clickbait zu erzeugen. Ja, genau, das ist der Hintergrund. Man könnte auch das alles mit Opportunitätskosten immer wieder betiteln, aber Sprache ist egal. Wir gehen heute mal durch das Thema, was zur Hölle begegnet uns alles im Bitcoin-Space, wenn es zum Thema Bitcoin-Kauf geht, welche Begrifflichkeiten sind da auch nochmal, da gehen wir nochmal drauf ein, und welche verrücktesten Denkmodelle werden uns da immer begegnet, und vor allen Dingen bei uns in der Münzweg-Family-Gruppe wird da auch immer häufig diskutiert in den schlimmsten Szenarien, und ich will das für dich vor allen Dingen auch nochmal ein bisschen mit einordnen, weil wir hatten da jetzt die Woche auch schon drüber diskutiert. Und wir gehen ein bisschen durch. Und ich finde, das Einfachste, um sich bestimmten Themen zu nähern, ist, wie schon häufig besprochen, sich mental mal auf den Berg zu begeben. Also, liebe Zuhörer, schließt gerne eure Augen, falls ihr Auto fahrt nicht. Schließt mal eure Augen und begebt euch gedanklich auf den höchsten Berg, den ihr euch vorstellen könnt, und schaut auf die Welt und den Bitcoin-Space hinunter und urteilt von dieser Position aus über die Informationen, die euch jetzt begegnen. Weißt du, was ich damit meine?
Ja, einfach mal wirken lassen. Auf dem Berg sind wir auch eine ganze Zeit nicht gewesen, zumindest hier am Podcast nicht. Und ich würde sagen, let's go, lass mal fließen hier.
Genau, was ja immer sehr, sehr stark diskutiert wird, ist dieses Thema, wie kaufe ich Bitcoin? Wie viel Privatsphäre habe ich? Kaufe ich KYC, also Know Your Customer, bedeutet nichts anderes als kenne deinen Kunden über Börsen, die wissen halt, dass du Bitcoin hast. Oder kaufst du das Peer-to-Peer über Plattformen wie BIS, Grobosatz oder Peach? Oder kaufst du es sogar über Bargeld? Was sind alles rechtskonforme Methoden, um Bitcoin zu kaufen. Und alle sind unterschiedlich anstrengend und benötigen unterschiedliche Voraussetzungen und haben unterschiedliche Pro und Kontras, ne? Und wenn ich jetzt auf diesem Berg sitze und runterschaue, und wie hat sich das entwickelt und warum diskutieren wir ständig darüber und warum lässt uns dieses Thema eigentlich nie los, ne? Also, es kommt ja immer wieder, achtet auf eure Privatsphäre, schaut, dass ihr eure Bitcoin No KYC kauft. Und warum ist das so, ne? Warum wird da ständig so diskutiert? Und damit man sich halt auch nicht verrückt macht, muss man sich einfach auf den Berg begeben und muss drunter schauen. Und mal ganz losgelöst von Emotionen dieses Thema betrachten und einfach schauen, wie kommt man denn zu bestimmten Schlüssen und wie geht man selbst an diese Informationen ran? Und was ist da meistens der beste Startpunkt, Markus? Ich glaube, du kannst mir das sagen, weil man kann, also Weißt du es?
Nee, also ich weiß jetzt nicht, was du willst.
Nee, ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen in meiner. Ich will einfach dich die ganze Zeit gedanklich auch mitnehmen. Der beste Startpunkt, um sich mit Themen, egal welcher Art, zu beschäftigen, ist, sich selbst zu reflektieren. Sich selbst einzuordnen in unsere Welt und sich selbst ein bisschen versuchen, ja, objektiv zu bewerten. Wer bin ich? Was kann ich? Und was will ich? Ja, also sich selbst Fragen stellen. Und wenn man das schon mal für sich beantwortet hat, dann kann man den Weg weitergehen, ne? Dann kann man auf dem Münzweg weiter vorwärts laufen und kann so gucken, ah, okay, also ich bin jetzt durch das All-Time-High bin ich aufmerksam geworden und ich habe jetzt in meiner Familie jemanden angesprochen, der sich mit Bitcoin auskennt, aber ich weiß gar nicht, ob er sich so gut auskennt, aber irgendwie macht er das schon lange Zeit, naja, ein bisschen oder sehr viel vertraue ich ihm, aber nicht zu 100%. Und dann geht man mal so rein in das Themengebiet, weißt du? Und dann schaut man einfach, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich neu im Bitcoin-Space, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt jemanden, den ich vertraue, den frage ich, ich muss mir noch eine zweite Quelle suchen, weil ich muss das ja irgendwie abklären, ob das stimmt. Man soll ja niemandem blind vertrauen. Und dann muss man auch mal ein bisschen Zeit investieren. Und dann schaut man, okay, was ist für mich der einfachste Weg? Und da habe ich festgestellt, KYC-Käufe, also über eine Börse, sind nicht der einfachste Weg, Bitcoin zu kaufen. Siehst du das auch so?
Naja, definiere einfach. Also es gibt natürlich ein paar Hürden, aber es geht natürlich auch komplizierter. Aber natürlich ist es auch einfacher, wenn ich sage, ey, Manu, schick mir mal 100.000 Satoshi rüber, ich gebe dir 20 Euro.
Ja, so. Und ich finde, das muss erstmal gesagt werden, weil ich habe das jetzt festgestellt in meiner Familie, wenn ich hier irgendjemand zu irgendeiner Börse schicke, dann muss der erstmal, was der wahrscheinlich noch nie gemacht hat, weil viele haben ja ihr Bankaccount schon ewig und weiß ich was, dann muss der erstmal den Ausweis rausholen, dann muss der mit irgendeinem Mitarbeiter sprechen, dann muss der den Ausweis in die Kamera halten, der muss dann halt irgendwie irgendwelche Fragen beantworten zu seiner Identität. So, und das dauert auch, ist vielleicht nur ein 2-Minuten-Call, aber das ist halt einfach Abfuck. Und da sind wir noch nicht drum, was die mit deinen Daten machen, sondern da geht es nur drum, was du alles machen musst. Da musst du dir eventuell noch ein Konto da einrichten, da musst du noch Geld rüberschicken und das ist alles scheiße, aus meiner Sicht. Und da sprechen wir schon von Regulatorik, die den Einstieg für viele schon da zu schwer machen.
Ja, das ist richtig, aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, braucht es diese Diskussion überhaupt, ob das jetzt Regulatorik ist oder nicht, ob das schwer ist oder nicht, welche Probleme das jeweilige Land hat, in dem ich wohne, hat oder nicht, welche Gesetze in dem Bitcoin-Kauf entgegenstehen, welche dafür stehen und so weiter und so fort. Ich finde persönlich, auch angelehnt an so die jüngsten Diskussionen da, zu diesen Themen, das braucht es überhaupt nicht. Weil mit diesen ganzen Diskussionen, die zu 100% legitim sind und die mich aber jedes Mal so in innerliche Wallung versetzen und dann muss ich irgendeine Nachricht an dich oder so absetzen, um das loszuwerden, damit das weg ist und ich nicht sofort auf den Berg kann. Ich finde diese ganzen Diskussionen über Gesetze, über Probleme von Ländern, KYC, No-KYC, das erschwert alles. Für Einsteiger noch viel mehr, weil für mich ist jegliche Diskussion, die darüber geführt wird, zum aktuellen Zeitpunkt, Klammer auf, siehe Beispiel UTXO-Management und Empfehlungen von Anbietern deinerseits zum Beispiel, ja, im Vergleich
Ja.
von zu einem Jahr zu heute, Klammer zu. Diese Diskussionen sind müßig, weil wir nicht wissen, was in der Zukunft ist. Das sind alles Fantasiegespräche und Diskussionen, die geführt werden müssen. Aber wir wissen es nicht, wie es später aussieht. Und wenn wir später mal einen Bitcoin-Standard haben oder einen halben Bitcoin-Standard, wo nebenbei noch der Euro läuft, ja, oder der US-Dollar, ja, und beides vielleicht aber eine gleiche Gewichtung, erfährt, dann ist das sowieso alles oder wird das sowieso alles so gemacht sein, dass es nutzbar ist, aber nicht unbedingt immer zu unseren Spielregeln, ja? Also wir können was dafür tun, um unsere Spielregeln, soweit es geht, beizubehalten, Aber vielleicht müssen wir auch Kompromisse treffen. So. Und wie soll denn jetzt jemand, weil wir das gut finden und sagen, ey, hättet echt einen super großen Mehrwert, wenn ihr euch mit Bitcoin beschäftigt und vielleicht auch ein paar Satoshi irgendwo liegen habt, kauft das und wir den aber gleichzeitig, vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo wir am All-Time-High kratzen, kurz vorm Halving sind, mit solchen Diskussionen alles vermiesen. Da blickt doch niemand mehr durch.
Ja, ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Für Anfänger, und das ist jetzt auch eine Feststellung, wir sind kein Anfänger-Podcast mehr. Also, ich würde auch niemandem mehr empfehlen, uns wirklich zu hören, wenn man Anfänger ist, sondern man muss sich einfach im Klaren sein, dass wir uns sehr, sehr lange damit beschäftigt haben und weil wir uns so lange damit beschäftigt haben, über ganz, ganz andere Dinge in der Lage sind nachzudenken, als das ein Anfänger jemals tun könnte. Nichtsdestotrotz hat all deine Handlungen, die du betreibst, und du bist ja jetzt auch schon länger drin, und dich regt das dann vielleicht auf, wenn du das liest, ist ja immer nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie und weshalb mache ich was? Das, was dir bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben, diesen Weg gehst du. Jetzt musst du aber eins beachten. Also erstmal die Feststellung, wir sind kein Anfänger-Podcast mehr. Wir gehen zu Bitcoin verstehen und zu Bitcoin kurz erklärt und weiß ich was. Aber dann irgendwann kommen ja Fragen wie Steuer. Wie ist die Steuergesetzgebung in Deutschland? Und da kacken sich ja immer alle ein. Aber die Steuergesetzgebung in Deutschland ist sehr, sehr gut für Bitcoin. Alles, was du ein Jahr hältst, ist steuerfrei. Punkt. So. Und an diesem Punkt musst du dir die Frage stellen, wir erleben es ja jetzt schon, Bitcoin geht auf 70.000 Dollar hoch. Was denkst du, passiert mit der Gesetzgebung in Deutschland, wenn Bitcoin auf 500.000 Euro hochgeht? Und siehe da, wir haben es ja schon gesagt, die ersten Sprüche sind ja schon rausgeworden. Wir müssen die Besteuerung auf Bitcoin ähnlich wie auf Aktien machen. Das haben die Grünen, glaube ich, vorgebracht. Also, die ersten Takes kommen jetzt schon und wir sind noch nicht, wir sind gerade mal beim All-Time-High, ne? Wir haben eine ganz andere Perspektive auf lange Sicht, wohin Bitcoin geht. Ich zumindest.
Genau, aber was denke ich, was denkst du und was denkt Peter Müller von nebenan? Wir können alle denken und wir können auch alle sagen, was wir denken. Bloß wenn die Grünen, Gott bewahre, nach der nächsten Bundestagswahl noch in Regierungsposition sind und die das umsetzen wollen, ja, dann setzen sie es um. Ja, dann kannst du darüber denken, was du willst.
Genau, richtig.
Ja.
Aber mein Anliegen für diese Folge ist mal reinzubringen, diese Wahrscheinlichkeitsdivisik, dieser Diversifikationsmechanismus, den man im Kopf haben sollte. Also wir sind ja schon lange über den Punkt hinaus, dass Immobilien Sinn ergeben, Gold Sinn ergeben, Aktien Sinn ergeben. Ergibt ja aktuell alles keinen Sinn, obwohl die auch All-Time-High haben, weil das mit uns mit Risiken behaftet ist. Aber auch innerhalb von Bitcoin gibt es Risiken. Und diese Risiken stellen sich eher dar, dass man ein diversifiziertes Portfolio haben sollte. Eins, was einfach zu erlangen ist, nämlich über deine Börsen, wo du halt keinen Struggle hast, wo du dann halt voll verifiziert bist. Ist auch okay. Aber ich finde, man sollte auch ein Portfolio haben, wo man no KYC Bitcoin hat, weil ich glaube, in meiner Wahrscheinlichkeitstheorie, einfach ist nie der beste Weg. Einfach ist immer der Bruder von Scheiße. Und alles, was einfach geht, hat Kosten. Und in OG, ne? Also OG ist nochmal als Hintergrund, falls vielleicht kommt da doch jemand Neues rein, sind Leute, die schon sehr, sehr lange in Bitcoin sind, die mussten sich mit diesem Thema nie beschäftigen. Es gab kein KYC vor 2015, 16, 17. Die können gut, die können sich ganz gemütlich zu Hause ihren Arsch hinsetzen und da weiß niemand, wie viel die haben. Da weiß niemand, was die überhaupt haben, ob die es verkauft haben oder nicht. Da gab es keine Kontrolle drüber. Dementsprechend kann selbst wenn jetzt eine Gesetzgebung sich verändert, wird kein Staat dieser Welt zu 100% nachweisen können, wer wie viel Bitcoin hat. So. Aber wir sind halt nicht mehr in dieser Position, sondern man merkt langsam, dass die Staaten anfangen, immer mehr Bitcoin. Sie wissen, sie können sich nicht dagegen wehren, aber sie wissen, sie können die On- und Off-Ramps betiteln und sie können gucken, wer hat wie viel, warum, wieso, weshalb. Und dann ein Gesetz zu ändern, wenn sie über sehr, sehr viele Bescheid wissen, ist für mich ein sehr, sehr bestehendes Risiko. Und man muss sich auch die Frage stellen, Bitcoin ist ein Angriff auf den Staat, zumindest auf das Monopol des Geldes, über das, das der Staat ausübt. Natürlich wird er das nicht einfach zulassen. Und da bin ich auch schon mehr bei, das sind jetzt keine 100%, das sind für mich vielleicht 10, 20 oder 25%. Aber genau nach dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung muss ich mein Portfolio diversifizieren, um in Zukunft ruhig schlafen zu können.
Dann lautet doch aber die einzig wahre Botschaft, kauft no KYC Bitcoin. Aber jetzt ist natürlich die Frage, existiert no KYC tatsächlich? Weil es ist ja angeklungen, selbst wenn ich jetzt von dir kaufe, du weißt, wer ich bin. Selbst wenn du hast, ey, ich habe hier einen Satoshi-Dealer, ja, der kennt mein Gesicht. Selbst wenn ich über Robosatz oder woanders kaufe, gebe ich meine Bankverbindung an. So, und da wurde auch bei uns in der Münzweg Family richtig gesagt, ja, wenn derjenige, der dir es verkauft hat, am Arsch ist, ja, der wird nicht sagen, oh nee, das verrate ich keinem, ja, mit wem ich hier Geschäfte gemacht habe. Ja, der wird wahrscheinlich auch offenlegen, mit wem er da ein Geschäft gemacht hat. In dem Fall dann meine Kontodaten. So, und schon bin ich auch wieder dran. Deswegen ist halt die Frage, wie macht man es am besten? Also natürlich gilt dann wieder die Regel, so wenig Fuß- und Fingerabdrücke wie möglich zu hinterlassen. Und wahrscheinlich ist der Peer-to-Peer-Kauf wirklich am besten, ne? So, aber dann finde ich, dann muss ja die Botschaft an alle Neulinge sein, ey Leute, lasst direkt die Finger von Relay und Co., sondern versucht irgendjemanden über vielleicht auch über einen Kontakt aufzutreiben, wo ihr das von Angesicht zu Angesicht abwickeln könnt, das Kaufgeschäft, um euch gar nicht über erst einzulassen auf sowas, oder?
Ja, das ist die Theorie, aber da bin ich zum Beispiel jemand, der dann auch ein bisschen zurückrudert, weil das nicht der Realität entspricht.
Nee, das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Und dann muss man ja sich auch mal fragen, kann es am Ende vielleicht nicht trotzdem nachverfolgt werden? Weil irgendwoher müssen ja dann auch die Bitcoin kommen, ja, oder?
Ja, natürlich. Mir geht es aber nur drum, und da sind wir wieder bei diesen Wahrscheinlichkeiten, und welchen Mechanismus bei mir im Kopf stattfindet. Du hast in deiner, sag ich mal, Bewertung, wie du die Zukunft siehst in Deutschland, na, hast du ja bestimmte Präferenzen. Sagst, okay, ich bin in Deutschland, ich habe einen Job, ich habe so und so ein Gehalt, ich habe Familie. Ich sehe aber immer mehr Proteste, immer mehr Generalstreiks. Ich sehe, wie sich linke Parteien und rechte Parteien formieren. Ich sehe, wie sich die Gesellschaft immer mehr aufwiegelt. Ich denke, in Zukunft kippt es in die eine oder andere Richtung und es wird so oder so autoritärer. So. Wie kann ich trotz alledem ganz gemütlich schlafen, dass sie zumindest nicht sofort wissen, wie viel ich habe, falls sie in Zukunft irgendwie ihren Staatshaushalt ausgleichen wollen. Ne? So, und da ist halt die Frage, wenn jetzt dann, du hast ja auch immer in dem Moment Handlungsbedarf, wenn dann Gesetze erlassen werden. Ne? Aber alles, was du jetzt tust, ist auch nichts Verbotenes. Ne? Du hast nach jetzigen Gesetzgebung hast du korrekt gehandelt, wenn du so Bitcoin kaufst. Auch mit Bargeld, wenn du mit Bargeld Bitcoin kaufst, dann ist das legitim und gut. Und vor allen Dingen kommt, es muss ja nicht jeder machen, aber es muss immer eine kritische Masse geben, die so weit denken. Weil das hat Satoshi Nakamoto auch gemacht. Das haben die Cypherpunks auch gemacht. Die haben in den schlimmsten Szenarien gedacht, weil sie genau wussten, bei Geld gibt's keinen Spaß. Das wird sich der Staat nicht einfach so aus der Hand nehmen lassen. Das hat Hayek ja auch schon gesagt. Aber dieses Klammung heimlich neben dem System, das muss man halt irgendwie auch, eine gewisse Masse an Menschen muss das leben. Und in anderen Ländern werden es die Leute ja auch tun. Ne? Wir sind ja nicht nur in Deutschland, wir sind ja weltweit sozusagen. Und dementsprechend muss man halt immer gucken, wer möchte ich sein im Netzwerk? Bin ich der normale User, der jetzt gerade reinkommt? Dann mach erstmal KYC. Das finde ich auch erstmal der okaye Weg. Aber krieg auch die Konsequenzen gesagt, dass jeder weiß, wie viel du hast. Jeder wird es wissen in Zukunft.
Das ist alles schon tausendmal erzählt, aber man kommt, glaube ich, nicht drum herum, wenn man sich das auch selber ein Stück weit erarbeiten will, diese Schritte zu gehen. Und da gehört eben auch mal dazu, vielleicht bei einer Börse zu kaufen. So. Und dann komme ich halt irgendwann dazu, okay, jetzt habe ich einen Tausender, für einen Tausender Satoshi auf der Börse gekauft. Das habe ich jetzt auf meiner Wallet oder auf meiner Bitbox und ich bin danach so weit zu sagen, hey, ich kaufe mir mal noch eine zweite Bitbox. Und da sind vielleicht die Bitcoin drauf, von denen keiner weiß, sage ich jetzt einfach mal, ja, dann ist das doch eine gute Variante. Aber ich weiß nicht, ob das jemandem das abzunehmen, ist, glaube ich, falsch. Und ja, dann hätten diese ganzen Diskussionen auch wieder so eine Legitimität, ne? Aber ich denke mir halt immer, oh krass, ey, bitte lass das nicht ausarten, weil am Ende leben wir damit oder sind wir froh, dass es überhaupt noch da ist in 20 Jahren, weißt du? Und selbst wenn das dann irgendeine Regulierung erfahren hat.
Weißt du, Bitcoin ist das ja alles scheißegal. Bitcoin juckt das alles nicht.
Nee, das juckt Bitcoin auch nicht. Und ja, ist halt so. Ich weiß, ich denke aber, sind diese ganzen Szenarien, ich glaube auch nicht, dass du jemanden haben wirst, weißt du, der ist der zweifache, dreifache Familienvater, der fünf- oder sechsstellig oder der einen halben Bitcoin oder einen Bitcoin zu Hause liegen hat. Meinst du, der sagt jetzt mal über Nacht, boah, das wird mir hier zu links oder zu rechts, ich hau jetzt mit Sack und Pack ab, das wird wahrscheinlich nicht passieren im Gro.
Nee, aber das ist ja so, weißt du, wir wissen nie, wie jeder sich entscheidet. Und das ist auch gut so. Und deswegen ist es auch gut so, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Vorbereitungen gibt. Dass Menschen ganz, ganz unterschiedlich denken, handeln. Die einen sehen die Wahrscheinlichkeiten höher, die anderen sehen die Wahrscheinlichkeiten geringer. Ich habe jetzt mal so ein Zitat auch nochmal gehört. Ich habe mir jetzt nochmal von Manu 2 hier bei uns dieses Was wäre, wenn angehört, die Plädoyer an die Vernunft. Da hat er auch dieses Zitat gebracht. Es gibt Jahrzehnte, in denen passiert gefühlt nichts. Alles schwimmt so umher. Und es gibt dann aber auch schon immer mal Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und ich habe mich jetzt auch noch mal mit dem Goldverbot und so beschäftigt. Also weißt du, Bitcoin ist halt irgendwie dieses neue digitale Gold, um das Wertaufbewahrungsmittel des 21. Jahrhunderts zu sein. El Salvador legt das jetzt richtig in ihrem Land ganz sicher unter. Also die Wichtigkeit wird auf allen Ebenen immer bewusster. Und du kannst da eine andere Wahrscheinlichkeitsrechnung haben und das ist vollkommen okay. Aber ich glaube, durch unseren Austausch bringt der eine Argumente, der andere bringt Argumente. Ne? Wir sitzen auf dem Berg und gucken uns das so an, was auf der Welt passiert. Also ich kann mir alles vorstellen mittlerweile. Es gibt nichts, was ich mir in den nächsten 2, 3 Jahren an krassen Themen nicht vorstellen kann. Aber ich bin mir halt auch bewusst, dass es Leute gibt wie Mark Friedrich, die sagen, seit 2007 oder 2009, 2010, es kommt zum Crash und der kommt halt nicht. Und es kann halt die nächsten 10 Jahre auch noch so weitergehen. Ne? Das ist auch eine Wahrscheinlichkeit. Und nichts passiert Schlimmes. Und irgendwo in der Mitte muss man seinen Frieden finden für sich. Weißt du, einfach zu so sagen, okay, ich habe mal alles besprochen, ich habe mal alles bedacht. Ja, es kann immer alles total totalitär laufen. Ja, es muss aber nicht. Aber ich selbst habe ein eigenes Risikomanagement und das habe ich immer und überall, wenn es im Leben drum geht, ne?
Ja, es gibt halt Leute, die sind gut und es gibt Leute, die sind schlecht in Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Aber du musst es halt nur zu verkaufen wissen. Das ist halt das Ding. Es gibt ja offenbar ganz viele, die dem hinterherrennen, aber ist ja auch egal. Weißt du, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, was passieren könnte, da gehe ich ja völlig mit. Aber soll ich dir mal sagen, welcher Wahrscheinlichkeitsrechnung ich nachgehe? Und das wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eintreten, nämlich das, womit keiner gerechnet hat zu dem Zeitpunkt. Und das ist ja meistens so, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was wiederum dann andere Sachen zur Folge hat. Und ich weiß nicht, ob man sich darauf immer einstellen kann. Weil ich sage dir zum
Okay.
Beispiel, guck mal, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir wären eine zweite Ukraine. Da ist es doch scheißegal, ob wir KYC oder No KYC Bitcoin haben. Wichtig ist, dass wir damit weg können.
Ja, das stimmt. Ja, gebe ich dir recht.
So.
Aber Ich habe eine andere Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ist auch okay so, ne? 2020 hätte sich niemand, zumindest mit dem ich mich unterhalten habe, vorstellen können, dass wir einen Krieg in der Ukraine gegen Russland haben. Oder sehr, sehr viele haben es nicht genug. Ich habe das 2020 aufgrund der Bewegung, ich habe mir immer so angeguckt, wie sich die NATO-Truppen bewegen und wo, welche Übungen wo gemacht werden, habe ich gesagt, okay, das sind so massive Übungen, da steht irgendwas an. Ich weiß nicht wann und wie, kann ein paar Jahre dauern, aber da wird auf jeden Fall irgendwie was spitzt sich dazu. So, und dann ist es natürlich 2022 auf einmal aus nichts gekommen, innerhalb von Tagen. Ja? So, Corona habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Null. Da war ich komplett blank, deswegen wusste ich nicht, was kommt. Aber, und das hast du hier im Podcast auch schon festgestellt, unsere Wahrscheinlichkeitsberechnung, wenn wir auf Geld und Bitcoin gucken, ist gefühlt besser als das, was die Masse an Wahrscheinlichkeitsrechnung hat. Und natürlich gibt es da auch die negativen Auswirkungen, von wegen, die denken so schwarz, die denken in den größten Dystopien, die machen sich wahrscheinlich das Leben auch selbst kaputt und können gar nicht mehr so richtig ein glückliches Leben führen, obwohl sie alles richtig machen. Wenn du halt nur in diesem Loch lebst, dann wird auch nichts. Dann wirst auch nichts. Aber das so mal so zu gehört zu haben und wenn es dann einfach nur mal darum geht, ja, ich baue mir halt einfach ein Gerüst für mich persönlich, um selbstverantwortlich in Zukunft in alle Richtungen entscheiden zu können. Das ist die Diversifikation des 21. Jahrhunderts. Im Bitcoin so diversifiziert zu sein, dass du alle Möglichkeiten treffen kannst und das ist mit unterschiedlichen Schwierigkeiten verbunden und wer diese Schwierigkeiten nimmt, der hat einen größeren Handlungsspielraum in Zukunft als der, der es halt nicht nimmt. Das ist einfach. Und ganz ehrlich, ich kaufe auch KYC-Bitcoin, weil ich eben nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Und ich eben nicht weiß, wie es geht. Und ich nicht genau weiß, wie ich in Zukunft handle. Aber dementsprechend kaufe ich auch No-KYC, weil ich mich halt eben diversifiziert aufstellen will. Und ich beschäftige mich mit CoinJoin und ich beschäftige mich mit unterschiedlichen Hardware-Wallets. Einfach, weil ich für mich festgestellt habe, okay, Bitcoin gibt mir die Freiheit, ich muss der Verantwortung nachkommen. Und es gibt aber andere Leute, bei dir jetzt, und das ist vollkommen legitim, die haben einen ganz anderen Fokus. Und dann bist du ja trotzdem in deiner Auseinandersetzung noch besser als 98% vom Rest der Bevölkerung. Nur es ist halt wichtig, dass es die Ränder mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten gibt, die die größten Dystopien ausmalen, um sich verteidigen zu können. Und dann stuft sich das in den Grau ab und geht es zu Weiß über. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Das kann man wirklich, dieser Wahrscheinlichkeitsdiversifikationsmechanismus, den kannst du auf alles, kannst du das umstülpen.
Ja, klar.
Auf alles.
Ja. Wenn man sich mal Gedanken gemacht hat über bestimmte Sachen, dann hilft das schon weiter. Die Frage ist halt immer, ob man bereit dafür ist, weil das dann eben oftmals auch unangenehm wird, ne? So diese, weil das meiste sind ja negative Szenarien, über die man sich Gedanken macht. Weil warum soll ich mich auf das Positive vorbereiten, ja? So. Ist ja viel schöner, wenn man das Positive als eine Art Überraschung, als Unvorhergesehenes wahrnimmt, ne? Weil das ja dann auch viel intensiver ist.
Ja.
Das Negative kann man natürlich dann mit dieser Wahrscheinlichkeitsdiversifikationsmechanismus ein Stück weit abschwächen, sollte man sich da mal Gedanken drüber machen und sollte das dann später auch eintreffen, in welcher Form auch immer. Aber wie gesagt, immer unter dem Hintergrund, das ist immer so mein Hintergrund und mein Gedanke, den ich habe und wo ich sage, ey, wenn man jetzt wirklich auch zum Ziel haben will, als Bitcoiner und auch im Podcast nicht nur bestehende Hörer zu unterhalten, sondern auch jemanden, der vielleicht durch Zufall oder nicht mit Absicht reinhört und dann der hört irgendwelche Dystopien aus der fernen Zukunft, was sein könnte, ja, dann glaube ich nicht, dass du den da mitnimmst und den zum Bitcoin-Kauf anregst. Das ist immer so meine Perspektive auf die Neulinge und wo ich dann sage, ey, vielleicht ist es manchmal auch nicht schlecht, die Arbeit, die aktuell ansteht, zu machen, aber trotzdem auch nicht zu vergessen, wie man selbst reingekommen ist. Nämlich auch ein Stück weit blauäugig, grün hinter den Ohren und einfach auch mal gemacht hat und euphorisiert dann von dem gewesen ist, was alles möglich ist. Und das ist ja immer noch so. Bloß wenn man es aber, wenn man das irgendwie schlecht redet, dann wird das halt auch eingegrenzt, ne? Ist schlecht reden in Anführungszeichen.
Genau, und das ist aber, ich weiß nicht, wie es, das erinnert mich total an meine Anfangszeit. Als ich in Bitcoin reingekommen bin, habe ich noch auf so einer Börse gekauft, die ich überhaupt nicht mehr empfehlen würde, deswegen spreche ich sie ja auch nicht an. Und dann habe ich mitbekommen, dass mir auf einmal Bitcoiner gesagt haben, Alter, ihr müsst eure Bitcoin auf die eigene Hardware-Wallet ziehen. Weil es gab in der Vergangenheit genügend Börsen, die pleite gegangen sind. Und die haben übelst Angst gemacht. Wenn ihr das nicht habt, dann werdet ihr abgezockt. Wenn ihr das nicht habt, dann werdet ihr eure Bitcoin verlieren. Wenn ihr das nicht habt, ihr werdet irgendwie hinterherrennen und ihr werdet nicht mehr froh sein und ihr werdet tausende Euro verlieren, weil not your keys, not your coins. Mir wurde so viel Angst gemacht, dass ich sofort ins Handeln gekommen bin, mir eine Hardware-Wallet bestellt habe. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, ich habe die Vorhänge zugezogen, ich habe jedes Elektrogerät zugemacht, ich habe mir meine Seeds aufgeschrieben. Und weißt du, was passiert ist? 2022 ist die zweitgrößte Börse der Welt pleite gegangen mit mehreren Milliarden Bitcoin-Verwahrung, also die haben sehr viele Bitcoin verwahrt, aus den USA, eines der reguliertesten Länder der Welt, was Finanzprodukte angeht. Und da habe ich mir gedacht, ja, die Bitcoiner hatten recht. Und was jetzt selbstverständlich geworden ist, hat begonnen mit, ey Leute, not your keys, not your coins, Alter. Ich weiß, ihr seid neu, ich weiß, es ist anstrengend, ich weiß, damit habt ihr noch nie zu tun gehabt. Aber holt eure Bitcoin von den Börsen. Und es ist, der Bitcoin ist es egal, ob du dem gefolgt bist oder nicht. Die Konsequenz musstest du selbst für dich tragen. Und wie gesagt, 2020 war Not Your Keys, Not Your Coins bei allen Podcasts, die ich gehört habe, das habe ich so in die Fresse gesagt bekommen wie nichts anderes, weil das eine immer wieder auftretende Gefahr gewesen ist. Und jetzt sage ich, Wir reiten hier auf No KYC rum. Wie ekelhaft, ne? Es geht mir selber schon auf den Sack. Aber warum mache ich das? Weil es für mich eine immer größere Gefahr wird, dass ich in meiner Freiheit mit Bitcoin auf dieser Ebene beschnitten werde. Und woran kann man das vielleicht nochmal ein paar Fakten festmachen? Man beschäftigt sich mit der Geschichte. Hast du es gelesen vorher? Ich habe das ja hier als Dings nochmal mit reingeschrieben. Mit dem Goldverbot.
Naja, ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema.
So, also wir befinden uns in einem Umbruch, dass es jetzt anscheinend immer mehr auch in der Mainstream-Medien durchkommt, dass Bitcoin digitales Gold ist. Firmen kriegen das mit, Staaten kriegen das mit. Gleichzeitig entwertet der Dollar und der Euro. Wir sitzen auf dem Berg. Alle Preise steigen, Aktien hoch, Häusermarkt ist immer noch hoch. Egal was, hat ein All-Time-High. Wir erleben quasi so eine richtige Inflation jetzt. Was passiert, wenn es zu monetären Umbrüchen kommt? Ja, und da kann man gerne mal reinlesen. Im 20. Jahrhundert wurde in einigen demokratischen Ländern Goldverbote verhängt. Beispiele hierfür sind Zwischenkriegszeiten der Weimarer Republik, in den USA, Frankreich, in Indien, in Großbritannien. 1973 war in über 120 Staaten der Erde der private Goldbesitz von Restriktionen betroffen. Im Zusammenhang mit dem Ende des Bretton Woods-Systems, das vom Gold hinterlegten US-Dollar als Leitwährung bestimmt war, wurden die meisten Beschränkungen aufgehoben. Also bis zu dem Moment, wo dieses Bretton Woods-System mit Zwang dann quasi und Vertragsbruch durchgeführt wurde, da hatte keiner privat die Möglichkeit. Und in ganz vielen sozialistischen Ländern wurde das sogar noch länger durchgezogen. Es möchte kein Land dieser Welt, dass du zu viel Eigenverantwortung für dich hast. Weil damit bist du nicht regierbar. Über Kohle wird man gesteuert. Und das ist doch die Quintessenz, die uns Bitcoin mitgibt. Das ist doch das, was ich von Bitcoin gelernt habe. Go fuck yourself. Ich lasse mir meine Kaufkraft nicht mehr nehmen. Ich kriege technische Mittel, um das durchzusetzen. Das ist der Ursprungsgedanke von den Cypherpunks.
Unser Gespräch könnte endlos werden heute. Weißt du warum? Jetzt noch vielleicht zum Schluss noch so als Gedanke, vielleicht ist das auch zu kurz gedacht von mir, weil mir das gerade eingefallen ist. Stell dir mal jemanden vor, der in 10 oder 20 Jahren zu Bitcoin kommt. Nutzt der Bitcoin nach seinen eigenen Spielregeln oder nach den Spielregeln vielleicht des Staates, weil schon irgendwie was reguliert worden ist? So, und dann, wir können das hier alles sehen. Und wir könnten auch sagen, ja, der Bitcoin-Preis geht hoch, alle werden darauf aufmerksam, sogar Politiker werden darauf aufmerksam, oho, ja. Und dann fällt denen natürlich nichts Besseres ein, als darüber nachzudenken, irgendwas zu regulieren. Aber was Politiker, die ja total ahnungslos sind in allen Bereichen, nicht einberechnet haben, ist, dass ja der Bitcoin-Kurs höchstwahrscheinlich nicht da bleiben wird, sondern auch mal wieder fällt. Das bedeutet, das ist immer so mein Gedanke, weißt du? Irgendwann verschwindet der auch wieder von der politischen Bildfläche. Und werden die Zeiträume von, sag mal, 2 Jahren dann entsprechend genutzt, um irgendwas auf den Weg zu bringen politisch, was danach wieder in Vergessenheit gerät? Oder wir wissen es halt nicht, weißt du? Ich kann mir das alles noch sehr schwer vorstellen aufgrund von Ahnungslosigkeit.
Genau. Und ich bin halt der sich gern selbst foltert und den ganzen Tag sich nur mit den Sachen beschäftigt und denkt, der digitale Euro kommt. Auf einmal wird's schwieriger, vielleicht Bitcoin zu kaufen, weil man mit denen ja noch mehr Kontrolle hat.
Ja, aber du, aber wie der kommt und wann der kommt, das weiß doch auch noch niemand.
Nein, aber weißt du, 2020 oder 2019 wurde da noch nicht irgendwelche Daten ausgegeben, wann er kommen könnte. 2020 wurde im Bundestag noch nicht darüber debattiert, ob der Bundestag darüber entscheidet, ob der eingeführt werden oder nicht. Also weißt du, ich sehe halt, klar sind die Prozesse langsam, aber ich will halt schneller sein, verstehst du? Und ich will meine jetzigen Möglichkeiten nutzen. Aber ey, in Zukunft wird es auch Möglichkeiten geben. Ich kann auch Beispiele nennen, wie dieses Goldverbot zum Beispiel in Polen, was noch sehr, sehr lang war. Da waren drakonische Strafen drauf, ne, auf so ein Goldverbot, wer das genutzt hat. Die Leute haben hat's einfach nicht interessiert. Es war stärkerer Anreiz, das trotzdem zu nutzen, und das Gesetz wurde nicht eingehalten. Und ich glaube auch nicht in Deutschland, dass wir so schnell zu einer Todesstrafe oder irgendwas kommen. Und da muss man halt die Leute dann auch bremsen, ne? So. Aber es kann immer zur Reisebeschränkung kommen. Das hat mir Corona gezeigt. Vielleicht kann ich gar nicht mehr flüchten. So, und dann stehst du da. Bist du mit, wieder, wie sag ich so, Hose runter, stehst du da. Und da hat man halt einfach für alle Eventualitäten, die ich so in der Vergangenheit gesehen habe, bereite ich mich so ein bisschen drauf vor, gucke es. Und weißt du, am Ende bin ich hier eh vollkommen am Arsch. Weil ich es allen sogar erzählt habe.
Ja, das kommt noch dazu.
Ja, und das ist aber dann der Punkt, wo ich mich bewusst für entschieden habe. Weil ich einfach hoffe, dass es in Zukunft viele so verstehen, dass ich nichts Böses will, sondern einfach, dass wir eine freiere Gesellschaft haben und dass wir über das Thema Geld sprechen und über die eigentlichen Wirkmechanismen. Und wie gesagt, ich bin auch bereit, dieses Risiko zu gehen, und andere gehen das ja noch viel, viel krasser. Uns kennt ja eh keine Sau, von daher geht's noch. Aber in der Theorie, also eigentlich habe ich gar keine Satoshis. So, ne, um das jetzt
Genau.
ja mal fürs Protokoll festzuhalten, ich
Ja.
besitze keine Satoshis.
Und ja, beziehungsweise musst du sagen, die du hast, die hast du auch protokolliert mit Kaufdatum, von wem du gekauft hast und bist auch jederzeit bereit, das dem Gesetzgeber auszuhändigen, weil du ein gesetzestreuer Bürger der Bundesrepublik Deutschland bist.
Und das bin ich wirklich.
Ja.
Weil ich handle immer nach den aktuellen Gesetzen. Ich würde niemals, wirklich, weil das lässt mein Status schon gar nicht zu, ich würde niemals aktuelle Steuergesetze umgehen, sondern ich würde die immer einhalten. Aber wenn neue Gesetzgebung kommt, würde ich immer den sogenannten "Ich verlasse dem La das Land" Handlungen folgen. Also da habe ich eine sehr, sehr hohe mentale Auseinandersetzung mit mir schon gehabt. Also wenn sich die Gesetzgebung in Deutschland verändert, weil das eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung möchte, was in der Demokratie ja so ist, dann akzeptiere ich das. Nur dann möchte ich, wenn dieses Gesetz nicht meinen Vorstellungen entspricht, nicht mehr in diesem Land leben. Dementsprechend bin ich auch eher auf der Seite. Ich glaube, man wird nicht die Grenzen überall zumachen lassen können, sondern ich wäre dann eher Team, ich verlasse Deutschland. Das ist für mich der Punkt. Und was aber gesagt werden muss, der Kauf von No-KYC Bitcoin ist nicht verboten. Punkt. Und Bargeld ist auch nichts Böses. Gesetzgebung Stand 2024. Punkt. Und das wird vielleicht auch in Zukunft sich nicht ändern, denn ich denke, die Bevölkerung ist natürlich, gerade wenn es ums Geld geht und bei Bargeld, haben wir in Deutschland schon noch eine sehr, sehr starke Lobby. Also in Berlin gibt es ganz, ganz viele Restaurants und Cafés, die nur Bargeld akzeptieren und das werde ich immer unterstützen. Ich werde da nicht mit Kreditkarte oder EC-Karte bezahlen. Einzige, wo ich auf Elektronik ausgreife, mit Bitcoin bezahle ich.
Ich stand neulich bei Aldi an der Kasse und habe so in meinem Portemonnaie rumgewühlt, im Kleingeld, und da stand so eine Oma hinter mir und sagte, ja, dieses kleine Geld, das könnten Sie eigentlich auch mal abschaffen, oder? Und dann habe ich gesagt, naja, nee, nee, lassen Sie mal, ist schon nicht schlecht, wenn man noch was Bares bei sich hat.
Genau, aber diese Denkweise kommt halt da zustande, weil wir so eine massive Inflation gesehen haben, dass tatsächlich die Centbeträge gar nichts mehr wert sind. Das ist ja das erste Anzeichen von einer krassen Inflation.
Ich denke eher, das wird mit dem Alter immer schwieriger, das Kleingeld aus dem Portemonnaie zu holen.
Ja, das stimmt. Gibt auch Nachteile vom Bargeld, da hast du recht.
Ja.
Nee, naja. Aber ich will es nochmal kurz sagen. Ich verstehe komplett, warum du das alles immer zum Kotzen findest, wenn man immer in diesen Dystopien denkt. Ich verstehe das komplett. Und ich glaube, auch alle Zuhörer sollten sich ab und zu, ab bestimmten Momenten mal hinterfragen, ob das Leben nicht auch im Hier und Jetzt stattfindet und man sich auch mal mit den normal schönen Dingen im Leben mal eine Runde Tennis spielen, bisschen Sport machen, bisschen das Leben genießen auch zusammenhängt. Aber ich finde, man sollte nicht die Leute verteufeln, die sehr, sehr weit und sehr, sehr tief denken. Und wenn man sich dadurch angegriffen fühlt, dann hat es meistens was damit zu tun, dass man vielleicht doch ein bisschen Glaubwürdigkeit da drin hört manchmal, weißt du? Und weil man denkt, ah, fuck, jetzt muss ich mich doch mit beschäftigen, weil der hat so gute Argumente. Fuck. Was ist denn, wenn der recht hat und die Wahrscheinlichkeit doch höher ist? Und dann sollte man aber nicht das Problem bei demjenigen suchen, der das anspricht, sondern eher das Problem bei sich selbst finden und einfach sagen, ey, pass mal auf, scheiß drauf, ich sehe es jetzt nicht so und ich nehme auch die Konsequenzen in Zukunft. Und sich immer vom Berg aus mal betrachten, wo stehe ich selbst? Ne? Wir sind sehr, sehr weit und fortschrittlich gedanklich. Und du bist auch sehr, sehr weit und fortschrittlich. Alter, du empfängst Value for Value. 99,9% der Welt wissen gar nicht, was Value for Value ist.
Du machst halt gute Bögen, muss ich sagen.
Ne, aber es ist so, man muss immer wieder auch seinen eigenen wieder zurückholen, zu sagen, pass mal auf, Alter, ja, ich weiß schon viel. Und ja, ich mache das gut. Der macht es vielleicht noch ein bisschen besser, aber der ist auch ein bisschen verwirrt, der Manu.
Nee, mir geht es eigentlich gar nicht um mich so sehr. Mir geht es halt immer, ich versetze mich halt immer in jemanden, der jetzt neu reinkommt, so, und dann, wie halt schon tausendmal gesagt, und ich denke, das ist halt einfach nicht, aus meinen Augen ist das nicht förderlich, weil ich würde dann sagen, boah, nee, kein Bock drauf, tschüss.
Aber ganz ehrlich, die meisten kommen doch über Blogtrainereien und über andere einfache Podcasts. Und die werden doch nicht zu. Die machen doch dort nicht Werbung für uns. Ey, hör dir mal Manu und Markus an, wie die über No-KYC quatschen. Das ist doch cool. Da musst du dich reinfitzen mit. Ist doch so, dass das minimaler Prozentsatz der Bevölkerung dann den Schritt auch noch weitergeht.
Ja, okay.
So, und das müssen wir halt auch wissen. Aber wir müssen diese kritische Masse haben im Bitcoin, damit Bitcoin auch dezentral bleibt. Ansonsten ist der Wert von Bitcoin weg.
Ja, deswegen bilden wir das ja hier auch ab. Deswegen reden wir ja auch darüber, ja. Und das ist ja eine Form von Einordnung auch, ja. Auch um das mal zu erklären und zu verstehen, warum das so ist.
Ja.
Ja, und wenn wir am Ende dazu kommen, dass das wichtig ist, das vielleicht aber nicht zum Lebensinhalt werden sollte, wobei das ja am Ende immer noch jeder für sich selber entscheiden darf, ne, wie er sein Leben füllt, dann ist das doch gut, wenn wir darüber geredet haben.
Genau, richtig. Und letzter Take von mir. Ich bin beim Staat angestellt und ich äußere mich ja so, wie ich mich hier äußere, und das ist schon mal auch kein schlechtes Zeichen für einen Staat. Weißt du, um nicht nur in Dystopien zu leben.
So, und damit wir jetzt wirklich zum Ende kommen und ich aber nochmal deinen Zuwurf aufgreife und fange, Value for Value, danke an Stekjamin für 21.000 Satz und die Nachricht, dass du durch uns zu Fountain gefunden hast und das direkt belohnen wolltest und uns jede Woche natürlich hörst. Du sagst danke, wir sagen danke, danke. Genau. So, dann schreibt noch Stop Loss zum Thema. Mit Vermögen kommt Verantwortung vom Münzweg 131. Was heißt eigentlich Verantwortung? Fragezeichen. Fokussiere dich auf den beeinflussbaren Bereich und verschwende keine Energie für den nicht beeinflussbaren Bereich. Ergo, es ist unverantwortlich, sich auf Fiat zu fokussieren. Sei ein Vorbild und trage deinen Teil der Verantwortung. Use Bitcoin, save lifetime.
Der passt sehr gut rein zu dem, was wir gerade auch gesagt haben.
Genau. Ja, es gab auch noch ein paar andere. Stop Loss hat auch noch was zum Münzgasse 33 mit Thorsten geschrieben. Das will ich jetzt aber nicht vorlesen, das ist mir zu lang. Aber insgesamt danke für eure Spenden mal wieder. Wir sind dadurch in der vergangenen Woche bei Fountain mal wieder getrendet und wurden da prominent angezeigt. Als offenbar einer der Podcasts, der da so das meiste Value for Value eingepodcastet hat. Vielen Dank dafür.
Also, wir sind jetzt nicht der Größte und wie gesagt, da gibt es viele, viele andere auch, aber ich liebe das, so ein kleines Steinchen zu sein, ne? So ein kleines Steinchen, was das Rad auch mitdreht. Das macht mich sehr glücklich.
Ja, so, wir können es jetzt halten, wie wir es wollen, aber ich muss echt mal wohin?
Ja, machen wir so. Ich glaube, wir haben jetzt auch das Thema ganz gut abgebildet, was wir hier besprechen wollten. Macht eure eigene Wahrscheinlichkeitsdiversifikation, Mechanismus war einfach nochmal so ein Wort, was wir drangehangen haben, um es noch länger zu machen. Und ja, viele Grüße an alle, die da auch in unserer Gruppe diskutieren. Mich regt sowas extrem an. Ich finde sowas positiv. Dich regt sowas auch an. Ihr habt dementsprechend auch dafür gesorgt, dass wir uns hier in der Folge darüber unterhalten. Also auch neben Value for Value könnt ihr in unserer Telegram-Gruppe aktiv werden. Hat große Beeinflussung auf uns. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für Value for Value. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wie gesagt, ein paar Münzgassen stehen an. Ich muss mal gucken, ob wir das unterbekommen. Und ansonsten würde ich mich hier an dieser Stelle verabschieden. Mit einem ganz gemütlichen GN, ne? Oder wie man im Bitcoin-Space sagt. Ja, ich werde immer verrückter, aber es ist halt so. Und Markus, dir auch GN und bis nächste Woche.
Das heißt GN, gute Nacht oder was? Okay. Ja, Leute, ich wünsche euch einfach nur einen schönen Sonntag. Lasst es mal nicht übertreiben, ne? Genießt das Wetter. Bis dahin. Tschö.
Tschüss.
Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Es ist Plap Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Ort hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Orange. Real Kill Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong. Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, Orange Pilling.
Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Beat.